Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.
Oh, ich bin verbal so ein bisschen, habe ich auch ein bisschen Wackelkontakt heute hier.
Ja, ich glaube, bei dir sind die Synapsen noch von diesem Weißwein-Wassergemisch.
Ich hoffe. Hast du mal probiert? Hast du es mal zu Hause dir angemischt?
Nein, ich bin ein bescheuert.
Bist du Weintrinker?
Ja, aber nicht die Klöckner-Plörre da von euch. Wenn dann trinke ich schon einen Wein, einen richtigen Wein, also einen französischen.
So, was für eine Traube darf es denn bei dir sein?
Du, ich bin ja eher so der, was weiß ich.
Oder bist du Tetrapack Aldi unterwegs?
Nee. Ich gehe dahin, wo alle gescheiterten Deutschlehrer regelmäßig landen.
Wo ist, jetzt bin ich gespannt.
Im Jacques Wein Depot, wo denn sonst?
Das dänische Bettenlager für Alkohol.
Ja, ja. Genau, ja.
Wow!
Hier ist die 50. Ausgabe von Grundlos Gute Laune. Jubiläum! Yeah! Unsere Themen heute. Wenn sich Politiker in einem Hotel stapeln, ist mit Sicherheit eine Konferenz. Wir klären folgende Fragen. Hat der Friedrich den Trump ausgemerzt? Und ist es tatsächlich so, dass zwischen Europa und den USA der Rubio wieder rollt? Hier sind die beiden Hohepriester des globalen Klimakults, Tobias Mann und Philipp Simon.
Yay!
Zu Recht.
Ja, da sind wir wieder. Grundlos gut gelaunt wie immer.
Eine Woche später. Und du hast dich kaum verändert.
Du auch nicht.
Ja.
Philipp, und das geht ja schnell dieser Tage.
Es geht wahnsinnig schnell.
Einmal falsch in den Spiegel geguckt und man altert um 10 Jahre.
Ja, auch Inhalte und Dinge altern. Also ich meine, ich erinnere nur an den Kollegen Naidu in dieser Woche, der plötzlich wieder von Menschen fressen und so redet. Das ist ja auch wahnsinnig schnell gegangen. War der nicht gerade erst auf Comeback-Tour und hatte sich für alles entschuldigt?
Ja gut, das Comeback, das vollzieht er quasi vollständig. Also in jeder Hinsicht, nicht nur musikalisch, auch inhaltlich vollzieht es. Aber wollen wir das wirklich jetzt schon besprechen oder sollten wir nicht vielleicht warten, bis ich das hier gemacht habe?
Primaten-Ping-Pong.
Siehst du, und das ist bei dieser zwanghafte deutsche Ordnungssinn. Das ist,
ja, ich werde dann nervös.
Du entwickelst dich immer mehr zu so einem kleinen Friedrich Merz. Es muss irgendwie alles sein. Schränkchen haben und so diese, dir fehlt diese kreative Lockerheit auch mal zwischen den Strecken einfach Gedanken fließen zu lassen.
Entschuldigung, mein Leben hat null Struktur. Da darf ich doch erwarten, dass in dem Podcast, den wir beide haben, dass es dann ein bisschen Struktur bekommt.
Seit wann hat dein Leben denn keine Struktur mehr?
Null.
Du bist ja nur auf Tour.
Ja,
und
eben.
Wenn du nicht auf Tour bist, liegst du auf der Schisse Lounge und hast Kopfschmerzen. Das Schisse. Sind nur die zwei Aggregatzustände von Tobias Mann.
Das Wort habe ich auch lange nicht gehört. Schisse Lounge. Du, ja. Guck mal, du wirfst mir immer vor, ich wäre so frankophil und würde ja immer diese französischen Begriffe reinwerfen und jetzt kommst du mit Schisse Lounge um die Ecke.
Ja, ich dachte, ich gebe dir mal Begriffe, mit denen du was anfangen kannst.
Ja, Begriffe, mit denen ich was anfangen kann. Xavier Naidu, das war jetzt ein Hashtag, den hast du jetzt hier mal so reingeworfen.
Ja.
Ich habe das tatsächlich gesehen, er war ja auf einer Demo gewesen.
Ja.
Das war eine Demo eigentlich gegen Kindesmissbrauch, hat stattgefunden in Berlin und die Initiatoren der Demo haben sich auch distanziert mittlerweile von Xavier Naidu. Er hätte Interviews gegeben, nachdem die Demo eigentlich beendet war, wenn ich das richtig gelesen habe. Und Naidu hat aber in verschiedene Mikrofone von so, was lachst du denn?
Ja, nein, das ist schön, die distanzieren sich von ihm und eigentlich Demo war schon vorbei, aber der Xaver hat weiter geredet. Und die Kameras liefen halt, ja.
Lass uns mal kurz den Schnipsel hören. Also er hat in verschiedene Mikrofone gesprochen von teilweise
anderen journalistikbegeisterten Zeitgenossen.
Ja, Achtung. Er hat das hier gesagt und das ist ganz spannend.
Nennen Sie, wie Sie sind. Ja, das sind Dämonen,
ja.
Kinderfresser.
Ja,
das sind keine Menschen.
Ja,
bitte nennen Sie nicht Menschen. Sobald du Menschenfleisch gegessen hast, bist du kein Mensch mehr. Wissentlich. Bin mir sicher, wir haben alle schon Menschenfleisch gegessen. Ja? Ja, unwissentlich haben wir bestimmt alle schon einen Mensch gefressen. Aber unwissentlich. Du denkst doch nicht, dass wir hier alle stehen und nicht schon alle überall Menschenfleisch gefressen haben. Die Firma Lay's macht embryonales Gewürzmittel auf diese Chips.
Lay's?
Das ist der Schnee, der gerade auf den Eisberg runterkommt.
Ja, ja, ja.
Der Typ ist so dermaßen durchgegart.
Ja, weil dann lass uns mal für eine Sekunde.
Aber ich glaube, das kommt, weil der immer diese Mütze trägt. Da ist es irgendwie in der Birne so warm gekommen, da sind die Restsynapsen geschmolzen. Mein Gott, wie kann man denn...
Also aber wirklich. lass uns für eine Sekunde.
Aber es erklärt immerhin meine Cholesterinwerte.
Weil du so,
weil ich permanent Menschenfleisch fresse.
Die Chips mit Babygeschmack.
Ja, nee, nicht Babygeschmack, sondern embryonales Gewürzpulver. Also, da möchte man doch direkt einen Internetshop eröffnen und sagen, garantiert ohne Glutamat, aber dafür mit embryonalem Gewürz.
Und die Frage ist, ist das dann vegan?
Und vermutlich auch mit welcher nicht. Ernsthaftigkeit ja. er den Leuten da sagt, also wir natürlich, wir haben ja alle schon Menschenfleisch gefressen, ja. nur halt unwissentlich. Ja, wir haben es halt nicht gemerkt. Ja. Ne? Und das, wem ist das noch nicht so gegangen, dass er irgendwie beim Brasilianer da saß, wo das Fleisch so abgesäbelt wird und sagte, ach komm, dann gib mir ruhig noch von dem Manfred aus Hamburg. Scheibe.
Ja, aber das ist doch so, du sitzt auf dem Fahrrad, hast den Mund ein bisschen zu lang auf und ehe du dich versiehst, hast du einen Spaziergänger gegessen. Das ist doch jedem schon mal passiert, ja. Nein. Ja, aber lass uns mal ganz kurz inhaltlich nochmal rangehen. Ich würde zum Beispiel...
Nein, aber sowas von auf gar keinen Fall gehen wir da inhaltlich ran.
Doch, er sagt doch an einer Stelle, wenn du einmal Menschenfleisch gegessen hast, bist du kein Mensch mehr. Ich würde das jetzt... diese Behauptung biologisch in Frage stellen. Ich würde behaupten, selbst wenn du einen Menschen isst, bleibst du ein Mensch. Rein jetzt.
Ja, nee, aber was
oder du... Oder ist das jetzt schon wieder?
Ja, weil da ist ja diese biologische DNA-Umbildung.
Ah, okay.
Danach bist du ja,
Mensch mal Mensch ist Menschquadrat.
Was bist du? Du bist Soulsänger. Wer einmal Menschenfleisch auch unwissentlich ist danach Soulsänger.
Aber,
meine Güte.
Aber gut, man soll das ja nicht entkontextualisiert immer, diese Zitate.
Was willst du denn da noch kontextualisieren, du? Quatschkopf.
Ich hab einfach
den allergrößten Müll in irgendeine Handykamera und wird sich dann in 3 Wochen wieder entschuldigen. Ich weiß nicht, was sie dem in die Kekse mischen, aber das ist doch alles jenseits von Gut und Böse.
Embryonale Backmischung. Aber jetzt hier, hör mal, ich habe den Rest von dem Zitat noch
da. Um Gottes Willen.
Doch. Und das betrifft auch dich und deine Zukunft.
Ja, wir haben alle schon Menschen gefressen. Wir haben uns... Glaubst du nicht, dass diese Menschen, die selber Kannibalen sind, denen ist das Allerwichtigste, dass wir alle Kannibalen werden, mit ihnen zusammen, damit wir alle in die Hölle runterfahren?
Aber
wenn man es unwissentlich macht, ist es dann...
Ich hoffe es.
Kommt man dann auch in die Hölle?
Ich hoffe es. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es.
Ja, das hoffe ich nicht, dass wir alle in die Hölle kommen.
Aber diese Frage haben
wir... Ich sag dir ganz ehrlich, keiner von uns braucht sich wundern, wenn morgen... eine Flut käme oder Feuer vom Himmel regnen würde,
Tobi.
Braucht sich keiner wundern. Keiner kann sagen, oh, nein, wir sind alle schuld. Alle schuld.
Ich wollte es noch.
Was ich noch so schön finde, ist diese Interviewerin oder Frau, die dann immer wieder mit zarter Stimme zwischendurch so kleine Zwischenfragen stellt, wie unter anderem gerade, aber wo ist denn diese Hölle? Weil sie hätte gerne eine Adresse, die sie bei Google Maps eingeben kann. Das ist, was stimmt denn nicht mehr mit den Leuten?
Ah, ja, aber das Wahrhaftigste, was er eben gesagt hat, war an der Stelle, wo er sagte, ich habe keine Ahnung. Das war vielleicht der ehrlichste Moment.
Meine, aber es regnet gerade wirklich nur diesen Schwachsinn. Und hast du mitbekommen, Entschuldigung, hast du auch diese ZDF-KI-Fake-Geschichte mitgekriegt? Also die haben ja dann in diesem Bericht, es war wirklich, wirklich scheiße. Das hätte niemals passieren
können. Nein, das darf auf gar keinen Fall passieren.
Die Form der Kritik jetzt wieder ist also ausgerechnet von der Springerpresse, Welt und Bild, die also sagen, wie kann man, ich habe jetzt die Tage noch einen Kommentar bei Welt TV gesehen, wo einer sagt, also das wäre ja nun wirklich das Schlimmste, also wie man da Fake News und zwangsfinanziert und das dürfte doch alles nicht, also Springerpresse, deren komplettes Geschäftsmodell am vorbeirutschen an Fakten Da besteht das komplette Geschäftsmodell draus. Regen sich drüber auf. Dann auch Wolfgang Kubicki.
Natürlich. Auch der ist wieder aus der Versenkung aufgestanden.
Der wieder mal sofort den Rundfunkstaatsvertrag kündigen wollte. Genauso schon wie bei der Causa Rus vor ein paar Monaten.
Ja.
War er jetzt wieder mit Rundfunkstaatsvertrag sofort kündigen, alles nur. Sag mal, was ist denn, warum will der Kubicki denn jetzt immer kündigen? Weil der hat doch über Jahrzehnte wohlgenährt mit seiner Weißweinbirne hochrot in allen möglichen Talkshows gesessen. Warum will der denn jetzt immer den Rundfunkstaatsvertrag?
Ja, man könnte eigentlich sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ihn groß gemacht. Und vielleicht will er jetzt nicht, dass jemand ihm nachfolgt. Vielleicht will er deswegen das jetzt abbinden. Ja, aber du, nee, wir wollen da nichts relativieren. Das darf tatsächlich nicht passieren. Und es ist eine peinliche Geschichte, ja, weil ja auch anscheinend dieses Wasserzeichen zu sehen war.
Absolute große Scheiß. Das hätte nicht passieren dürfen. Und das muss natürlich Konsequenzen haben. Ganz klar. Da reicht auch nicht so, tut uns leid, sondern das muss eine Konsequenz haben. Ist ja gar nicht die Frage. Aber, also, oder auch Beatrix von Storch,
ja, natürlich,
die dann losgerannt ist.
Beatrix von Storch, die sich gerade losgeeist hatte vom Nummernschild von Heidi Reichenegg, von diesem Auto, vor dem Heidi Reichenegg
stand. Das war ja auch so eine Nummer.
Also die Säue, die durchs Dorf getrieben werden, da ist fast schon Stau in dem Dorf. So viel Säue.
Das ist ein Karussell. Ich glaube, es ist ein Karussell.
Ein Stau von Säuen.
Aber wir erleben da ja natürlich etwas, was Menschen verunsichert. Und das passt natürlich so in diesen Kontext von dem Kollegen Xaver auch mit rein. Es ist wirklich was durcheinander geraten.
Aber was meinst du, wo kommt's her? Was ist das, was die Menschen so irre macht in der Birne?
Ich weiß es nicht. Ich stehe da auch immer häufiger davor und denk mir, was ist denn da in den letzten Jahren schiefgelaufen? Also ich kann ja bestimmte Sachen, ich kann Kritik am ZDF total nachvollziehen. Ich kann verstehen, wenn ein Politiker wie Kubicki sich dann hinstellen würde und sagen würde, Leute, das kann nicht sein, da muss es in irgendeiner Form jetzt auch mal eine Konsequenz und eine Verantwortung geben. All das, aber sie kommen ja jetzt immer mit den Maximalkeulen um die Ecke. Also es sind alles nur noch so Extrembilder. Und ich finde, das ist auf Dauer, empfinde ich das wirklich als ermüdend.
Aber meinst du nicht, dass damit jetzt sozusagen die Mechanik von Social Media endgültig angekommen ist, auch im Anführungszeichen normalen Leben? Ist das nicht genau das, was wir bei Social Media schon seit Jahren erleben?
Ja, du kommst dann immer mit dieser Social Media Geschichte um die Ecke. Ich verstehe den Punkt, aber wir sind ja nur alles erwachsene Menschen und wir entscheiden ja immer noch selber, worauf wir uns einlassen, worauf wir uns nicht einlassen und wie wir damit umgehen.
So, jetzt sage ich dir, jetzt sage ich dir mal was. Jetzt sag dir mal, weil du mich immer da so versuchst abzubügeln, wenn ich das damit um die Ecke komme.
Ja.
Wir haben hier im Podcast in einigen Folgen, also schon vor ewigen Zeiten eigentlich, habe ich eine Theorie aufgestellt, dass Politikerinnen und Politiker im Prinzip schon direkt auf das Real hinsprechen. Also auf etwas, was postbar ist auf Social Media.
Ja.
Auch im Bundestag. Und jetzt habe ich Lanz gehört in seinem Podcast, wie er dem Precht erzählt hat, Achtung, dass der Kevin Kühnert ihm in einem Hintergrundgespräch erzählt hat, dass es mittlerweile durch die Bank in allen Parteien Politiker und Politiker gibt, die genau das tun. Die so eine Rede daraufhin schreiben, dass sie Clips haben für hinterher auf Social Media. Und da siehst du mal, also so weit von der Realität bin ich da gar nicht entfernt.
Doch, total, weil es natürlich kein neuer Vorgang ist. Es ist ja früher auch schon, Politiker schon immer komplexe Zusammenhänge auf einfache, teils populistisch plakative Sätze zusammengestrichen, um den Bürger zu erreichen. Früher haben die das auf den Marktplätzen und den Kneipen gemacht. Da hat der XYZ hat's halt mal gesagt. Und jetzt ist Social Media ein zusätzlicher Verbreitungsweg, wo natürlich auch die deftigste Formulierung zieht. Ja, aber das hat ja nicht nur was mit Social Media zu tun, sondern das hat's ja in der Form auch schon immer gegeben. Also,
ja, aber das wird doch befördert.
Welche Bundestagsreden hat man sich denn angeguckt? Die von...
Wehner.
Ja, eben.
Strauß,
wenn der über Wehner hergezogen hat, das hat man sich angeguckt. Also ich meine, wir werden an anderer Gelegenheit nochmal drüber sprechen, aber auch die Aschermittwochsreden, die jetzt diese Woche gelaufen sind, auch die Rede von Söder oder so, das sind ja alles so Dinger, wo man inzwischen sagen muss, das hat ja auch alles nichts mehr mit Politik zu tun und ist auch weit entfernt von irgendetwas, was annähernd gesellschaftskritisierend oder gesellschaftsprägend sein könnte.
Ja, aber gut, die Reden damals, die du jetzt auch zu Recht erwähnst, also die aufsehenerregendsten Reden, das war ja von der Zeitdauer her, auch wie das dieser Schlagabtausch stattgefunden hat, war das damals ja im Prinzip Ben Hur gegen heute vielleicht ein Kurzfilm. Also diese extreme Verkürzung, dieses extreme Zuspitzen und dieses immer weiter an der Schraube drehen, das ist dann doch ein Phänomen, das befördert wird in unseren algorithmisierten Zeiten von Social Media und Co. Also das würde ich jetzt, soweit würde ich mich schon mal aus dem Chatfenster rauslehnen wollen.
Ja, ja, aber man muss schon auch festhalten, wir leben natürlich auch in politisch sehr aufgeheizten Zeiten. Das kommt natürlich auch nochmal dazu. Also ich glaube, Politik ist auch nochmal mehr in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Einfach durch die politischen Entwicklungen in Europa, in Amerika, auch das, was in Deutschland passiert, Aufstieg der AfD, all diese Sachen, das beschäftigt natürlich Menschen.
So wie uns hier, ja. Bei Grundlos Gute Laune. Und ohne es zu merken, hast du eigentlich eine wunderbare Überleitung geschaffen.
Zitat. So, jetzt haben wir heute ewig lang im Primaten-Pingpong gequatscht, aber mir hat es psychisch auch echt mal gut getan.
Ja, das ist doch schön. Ist immer gut.
Ich
immer
rede
gut.
Heute über Friedrich Merz, oh Wunder, denn der hat eine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten, das haben viele mitgekriegt. Und ich persönlich fand ja seine Ansage an die Amerikaner wirklich schon gut. Wir hören jetzt mal rein, das ist jetzt ein bisschen ein längerer Ausschnitt, aber wichtig für den Kontext. Was mir aufgefallen ist bei Friedrich Merz, an diesem Tag ist, er hat extrem lange Sprechpausen. Also zwischen...
Okay, das ist vielleicht nicht schlecht. Wenn er nochmal überlegt, ist bei Merz gar nicht so übel.
Wörtern kann es bei ihm schon mal sehr lange dauern. So, und man merkt es jetzt gleich bei dem Ausschnitt, ich habe diese extrem langen Pausen wirklich rausgekürzt. Dadurch wirkt er gerade relativ flüssig, es war aber nicht so. Ich glaube, es ist ein Ausschnitt von über einer Minute und er war dann wahrscheinlich doppelt so lang. Man wird es merken, ich wollte es nur einmal sagen, also ich habe quasi Sprechpausen bei ihm rausgekürzt zur Transparenz hier unserer Sendung. Und wir hören jetzt mal seine Ansage an die Amerikaner und was er da gesagt hat.
Lassen Sie mich mit der unbequemen Wahrheit einfach beginnen. Zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich eine Kluft, ein tiefer Graben aufgetan. Vizepräsident J.D. Vance hat das vor einem Jahr hier in München an dieser Stelle gesagt. Er hatte in der Beschreibung recht. Der Kulturkampf der MAGA-Bewegung in den USA ist nicht unserer. Die Freiheit des Wortes endet hier bei uns, wenn sich dieses Wort gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet. Und wir glauben nicht an Zölle und Protektionismus, sondern an freien Handel. Und an Klimaabkommen und Weltgesundheitsorganisationen halten wir fest, weil wir überzeugt sind. Weil wir überzeugt sind, globale Aufgaben werden wir nur gemeinsam lösen. Nun hat die transatlantische Partnerschaft offenbar ihre Selbstverständlichkeit verloren. Erst in den Vereinigten Staaten, dann auch hier in Europa und vermutlich auch hier im Saal. Meine Damen und Herren, wenn unsere Partnerschaft eine Zukunft haben soll, dann müssen wir sie im doppelten Sinn neu begründen. Diese Begründung muss handfest sein, nicht esoterisch. Wir müssen diesseits und jenseits des Atlantiks zu dem Schluss kommen, zusammen sind wir stärker. Wir Europäer wissen, wie kostbar das Vertrauen ist, auf dem die NATO gründet. Im Zeitalter der Großmächte werden auch die USA auf dieses Vertrauen angewiesen sein. Selbst sie stoßen an die Grenzen der eigenen Macht, wenn sie etwa im Alleingang unterwegs sind. Den Strategen im Pentagon jedenfalls scheint das klar zu sein. Die NATO ist nicht nur unser, sondern, liebe amerikanische Freunde, auch euer Wettbewerbsvorteil.
Ja, hier war jetzt viel drin. Das ist jetzt ein Zitat, wo man sagen könnte, Mensch, da hat der Merz doch mal einen Punkt gemacht.
Ja, es ist vor allen Dingen eine klare Ansage an die Amerikaner.
Ja, ja, natürlich.
Wir teilen da eure Werte nicht mehr. Also was Meinungsfreiheit alt ist, das sagt er ganz klar, das ist nicht unsere Vorstellung. Und er gibt noch einen gemeinen Seitenhieb, indem er zum Schluss sagt, ja, und die Kollegen im Pentagon, die wissen das.
Also er sagt, es ist ein besseres Wissen da, als das, was nach außen transportiert wird.
Und es gibt offensichtlich auch unterschiedliche Ansichten innerhalb Amerikas über die Ausrichtung von Amerika.
Eine kleine Anmerkung möchte ich aber machen. Wenn er hier am Anfang sagt, der Kulturkampf in den USA ist nicht unserer, da würde mich mal interessieren, ob das Friedrich Merz auch an sich selbst nochmal gerichtet hat, diesen Satz. Weil es gibt ja schon hier und da Dinge, die hier auch in den Diskussionen auftauchen, die durchaus in dieses Bild passen, was da in den USA gerade läuft. Also ganz so davon freisprechen, wie er das hier tut, kann er sich ja auch nicht. Ja, wenn wir jetzt an die Diskussion über Migration denken oder wenn wir an diese Diskussion über Gendern denken oder über die Regenbogenflagge oder was auch immer. Also das sind ja schon ähnliche verbale Scharmützel, die da ins Feld geführt werden. Also dieses Freisprechen davon, das nehme ich persönlich Merz da jetzt nicht so ganz ab.
Ja, ich glaube, dass er da eher nochmal unterscheidet, auch was die Einschränkungen in Amerika geht, auch für kulturelle Veranstaltungen, die Übernahme von dem Kennedy Center, also wo der Staat auch nochmal tiefgreifend wirklich auch in andere Sachen eingegriffen hat, sei es diese, jetzt ist ja gerade von einem Gericht wieder bestätigt worden, dass diese Ausstellung über Sklaverei in, weiß nicht welchem, in welcher Stadt, in welchem Bundesstaat dann wieder eingerichtet werden muss oder wieder eröffnet werden muss, zugänglich gemacht werden muss. Ich glaube, dass er eher diesen Unterschied macht, aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht. Aber ich fand es schon eine relativ klare Ansage an Amerika.
Ja, das stimmt.
Und auch eine sehr klare Abgrenzung. Und zur Transparenz muss ich auch noch dazu sagen, es gab dazwischendurch einmal einen Applaus und auch den habe ich gekürzt. Der war im Original deutlich länger, aber das wollte ich alles nicht durchlaufen lassen. Also, was sagst du? Du sagst, deine Kritik ist, naja, er kann sich von diesem Kulturkampfbegriff nicht komplett selber freimachen. Aber
Kritik.
Was sagst du denn grundsätzlich zu dieser Rede? Also einmal zu diesem Hinweis, Amerika scheint sich am Ende des Tages nicht wirklich einig zu sein, wenn er sagt, die Leute im Pentagon wissen Bescheid. Und zum anderen diese doch sehr klare Abgrenzung auch von Amerika.
Allein die Tatsache, dass er sich ja zum ersten Redner auf dieser Sicherheitskonferenz gemacht hat, das war ja schon eine Ansage, dass er einfach sagen wollte, hier werde ich etwas sagen, was den Ton dieser Konferenz bestimmt. Weil das ja letztes Jahr bei J.D. Vance, konnte man das ja beobachten, hat sich ja durchgezogen medial. Und da wusste natürlich Merz, was es für eine Bedeutung hat, wenn er rausgeht und direkt schon so eine Tonalität setzt. Dass das auf jeden Fall die Berichterstattung der nächsten Tage dominieren wird. Und so war es ja dann auch. Also das war ja das, was auch in der ganzen Welt wahrgenommen worden ist. Okay, also hier stellt sich der deutsche Bundeskanzler hin und gibt so ein bisschen den Ton an und sagt den Amerikanern mal bis hierhin und nicht weiter. Um es mal jetzt ganz runterzubrechen.
Ja, es war also die rein politisch-strategisch, zu J.D. Vance.
Genau, politisch-strategisch war das ein schlauer Schachzug.
Ja. Dann allerdings macht er irgendwann ein seltsames Bild auf. Da geht es nämlich um den moralischen Anspruch Deutschlands und den fehlenden militärischen Mitteln, um diesen Anspruch durchzusetzen. Wir hören mal rein.
Ein offenes Wort. Gemessen an ihren Machtmitteln hatte die deutsche Außenpolitik der letzten Jahrzehnte, lassen Sie mich das so sagen, einen normativen Überschuss. Mit den besten Absichten hat sie Verletzungen der internationalen Ordnung in aller Welt kritisiert. Sie hat oft gemahnt, gefordert und gemaßregelt. Aber sie war nicht besorgt genug darüber, dass oft die Mittel fehlten, Abhilfe zu schaffen. Diese Schere zwischen Anspruch und Möglichkeiten, sie hat sich zu weit geöffnet. Wir schließen sie. Und nur so werden wir der Wirklichkeit besser gerecht.
Mit der Passage tue ich mir ganz schwer.
Ja. Erklär doch mal bitte mir als ungebildeten Niederländer, was ist ein normativer Überschuss?
Also da Friedrich Merz ja Jurist ist, wird er diese Formulierung mit Sicherheit nicht ohne Hintergedanken gewählt haben. Normativer Überschuss könnte man so als Schuss in Richtung Annalena Baerbock, feministische Außenpolitik, verstehen, aber er redet ja von der Politik der letzten Jahrzehnte.
Genau, aber was bedeutet normativer Überschuss?
Normativer Überschuss würde ich jetzt mal so deuten, dass er sagt, dass Regeln eingehalten werden müssen, dass es Normen gibt, die es einzuhalten gilt und das sei ein bisschen viel gewesen. Also diese Forderung sei ein bisschen viel gewesen. Normativer Überschuss, ne? Zu viele normative Aussagen hier, das nicht okay, das nicht okay, das nicht okay.
Genau, da steckt aber letztendlich ja die These oder der philosophische, politiktheoretische Ansatz hinter, dass ich moralische Ansprüche nur dann haben kann, wenn ich sie im Zweifelsfall durchsetzen bzw. gewaltsam durchsetzen kann. Also, wir haben anderen gesagt, wie sie es machen sollen, wie sie es richtig machen sollen, was quasi der moralisch richtige Weg ist. De facto hatten wir aber selber nicht die militärischen Mittel und auch nicht das Durchsetzungsvermögen, die Sachen dann auch wirklich zum Abschluss zu kriegen. Das finde ich jetzt eine sehr, sehr interessante Theorie zum Thema Moral oder Moralvorstellung.
Ja, also dass man nur die moralischen Ansichten vertreten kann, die man auch im Zweifel durchsetzen kann. Also wenn sie gebrochen werden, dass wenn man sie gebrochen
sogar militärisch
werden,
durchsetzen
kann. Ja, genau, ja. Dass man, wenn sie gebrochen werden, dagegen vorgehen kann.
So, das klingt für mich erstmal nach Donald Trump.
Ja, wobei der ja sagt, er ist nur noch an seinen Geist und seine Moral gebunden.
Genau, aber er setzt die Sachen eben auch durch, genau.
Ja,
er hat seine eigene Moral und die setzt er gewaltsam durch. Also ich kann doch zum einen nicht erwarten, dass die ganze Welt so tickt wie ich. Wenn wir also in Deutschland nochmal das Beispiel feministische Außenpolitik nehmen, dann kann es doch in der Politik und in der Diplomatie kein schlechter Ansatz sein, zu sagen, wir gehen jetzt raus und versuchen, andere für diese Idee zu begeistern, zu überzeugen oder auch Sachen kritisch anzumerken.
Es geht ja noch viel weiter. Also im Grunde ist es ja so, dass normativer Überschuss, also es gibt ja Normen, es gibt da internationales Recht, es gibt Absprachen untereinander und so wie ich ihn verstehe, wurde zu viel angemahnt, wo Dinge nicht so laufen, wie sie im Regelwerk niedergelegt sind. Also so interpretiere ich diese Passage.
Aber ist das nicht der Status quo permanent?
Das ist der Status quo permanent, macht aber ja trotzdem das nicht überflüssig, dass man immer wieder anmahnt, hier, es gibt hier internationales Recht, was einzuhalten ist. Weil da, wir werden später in meinem Teil drauf kommen, da sind sich Rubio und Merz näher, als das dem Merz wahrscheinlich lieb ist.
Ja, man merkt nämlich in dieser Rede, Merz ist gewillt, militärisch zumindest auch nach außen den starken Mann zu geben.
Meinst du, so ist das gemeint mit seinem Ende, wo er sagt, wir werden dafür schaffen, dass diese Lücke geschlossen wird?
Ich glaube ja, denn hier kommt jetzt noch ein sehr interessanter Satz zum Thema Europa als Atommacht und zum Thema Waffenindustrie.
Ich habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erste Gespräche über europäische nukleare Abschreckung aufgenommen. Meine Damen und Herren, damit das klar ist, wir halten uns dabei an unsere rechtlichen Verpflichtungen. Wir denken dies strikt eingebettet in unsere nukleare Teilhabe innerhalb der NATO. Und wir werden in Europa keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit entstehen lassen. Und die europäische Verteidigungsindustrie? Sie muss schließlich ihre Pferde stärken auf die Straße bringen. Drei große S: Standardisierung, Skalierung und Simplifizierung von Waffensystemen werden wir deshalb europäischer organisieren. Wir heben damit ein ungeheuer großes Potenzial.
Es ist ja der komplette Bruch auch mit der amerikanisch-europäischen oder transatlantischen Sicherheitspolitik.
Hm.
Und es ist für mich die Ansage, wir machen jetzt unser Zeug ohne euch. Und bedeutet das letztendlich, worüber er da spricht, einen gemeinsamen europäischen Atomschirm innerhalb der NATO?
Ja, also weil,
wir haben ja. England, Frankreich als Atommächte, aber er spricht ja davon, er hat mit ihm Gespräche begonnen, also soll dieser Atomschirm ausgeweitet werden oder übernimmt unter Umständen Frankreich und England Verantwortung für komplett Europa? Geht das im Zweifelsfall über die Atommächte Frankreich und England hinaus? Merz selber hat ja, glaube ich, die Tage schon mal gesagt, dass für Deutschland Atomwaffen und so nicht zur Diskussion stehen. Also was meint er da? Und ich finde, es ist schon eine sehr klare Abkehr vom ursprünglich transatlantischen Verhältnis. Letztendlich machen sie an der Stelle auch das, was Trump schon in seiner ersten Amtszeit gefordert hat.
Ja klar, also das ist eigentlich die Umsetzung dessen, was die Amerikaner auch schon, also das darf man auch nicht vergessen, auch Obama hat ja wohl seinerzeit schon gesagt, hier da in Europa, da müsst ihr ein bisschen mehr tun. Gerade was so die NATO angeht, ihr müsst euch da mehr einbringen. Also es ist jetzt keine neue Forderung seitens der USA. Und das ist jetzt sozusagen die Umsetzung dessen, beziehungsweise auch aus der Erkenntnis heraus, dass diese alte Verbindung eben nicht mehr so funktioniert, wie sie einmal funktioniert hat, was er ja in seiner ersten Aussage auch ganz deutlich zum Ausdruck gebracht hat.
Und er will vor allen Dingen aber auch eine Vereinheitlichung auch gerade der europäischen Verteidigungsindustrie. Weil er sagt ja die drei S: Standardisierung, Skalierung und Simplifizierung. Und mit seiner Absage in dieser Woche an dieses gemeinsame Kampfjet-Projekt FCAS oder was, ich habe den Namen jetzt gerade nicht genau auf der Kette, aber da hat er sich ja jetzt schon so ein bisschen von distanziert, weil er sagt, naja, also bemannte Flugzeuge sind da nicht wirklich die Zukunft und so. Also eigentlich will er ja mit Standardisierung, Skalierung und Simplifizierung, dass komplett Europa mehr oder weniger die gleichen Waffen fliegt, die gleichen Waffen zur Verfügung stehen hat, das Geschäft insgesamt nach oben geschoben wird, Fabriken auch untereinander austauschbar Sachen herstellen können, weil Simplifizierung würde das für mich zumindest bedeuten.
Ja.
Erfordert da ja ein gewaltiges gemeinsames Aufrüsten in der EU und die Abnabelung von Amerika. Was tut das mit dir?
Ja, da läuft natürlich mir als altem Pazifisten erstmal auch so ein Schauer über den Rücken. Es ist ja eine Überpräsenz von militärischen Themen, die wir gerade haben, die natürlich aber auch aus den Vorgängen, die so in der Welt passieren, heraus entsteht, ist klar. Ich tue mir immer sehr schwer damit, wenn das Ganze verknüpft wird mit wirtschaftlichem Erfolg. Also wenn das Ganze als Wirtschaftsfaktor dann auch noch formuliert wird, ich weiß, da mag man mich jetzt naiv nennen, aber da will ich mich einfach nicht dran gewöhnen, dass das immer so zusammengedacht wird, dass da einerseits eine militärische Stärkung stattfindet, die man möglicherweise auch nachvollziehen kann aufgrund der Bedrohungslage und aufgrund der veränderten Situation mit den USA, aber das jetzt so zu verkaufen auch als ja Wirtschaftsmotor, das bereitet mir ehrlich gesagt Unbehagen.
Kommt Politik natürlich in wirtschaftlich schweren Zeiten nicht ganz ungelegen, dass man Rüstungsindustrie hochfahren kann und unter Umständen dadurch Arbeitsplätze schaffen oder sichern kann. Ich verstehe deinen Punkt total.
Ja,
aber
na klar. Und ich sehe natürlich auch diese ganzen realpolitischen und rationalen Überlegungen, die dahinter stehen. Dennoch kann und will ich mich eigentlich bei dem Thema auch nicht dran gewöhnen, dass das so als Wirtschaftsfaktor gesehen wird.
Ja, genau. Wir sind da aber definitiv in eine neue Realität eingetreten, gerade was die Waffenindustrie und die Waffenbeschaffung in Europa angeht. Und wir werden uns in irgendeiner Form damit auseinandersetzen können. Und ich glaube, dass im Jahr 2026 es als Position eben nicht mehr reicht zu sagen, ich finde Aufrüstung nicht gut oder ich will die Waffen nicht haben, weil dazu hat sich einfach die globale Situation so radikal verändert. Und das ist noch so ein, für mich zumindest, ein innerer Spagat, der mir immer noch schwerfällt, wahrscheinlich ähnlich wie dir.
Ja, das geht mir ganz genauso. Ja. Das ist so ein Unbehagen und auch so ein Konflikt, ein innerer, den ich bisher noch nicht auflösen konnte.
Und ich fand, wie gesagt, die grundsätzliche Ansage an Amerika, dieses auch Lossagen und das als Aufschlag zu nehmen, fand ich gut. Aber dann hat er trotzdem noch an einigen Stellen und eine sehr eigenwillige Interpretation deutscher Ziele in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und da hören wir mal rein.
Die großen Ziele deutscher Außen- und Sicherheitspolitik ergeben sich aus unserem Grundgesetz, aus unserer Geschichte und aus unserer Geografie. Und über allem steht unsere Freiheit. Unsere Sicherheit ermöglicht diese Freiheit. Unsere wirtschaftliche Stärke dient dieser Freiheit.
So, und jetzt habe ich Verständnisprobleme und brauche meinen logopädischen persönlichen Berater Tobias Mann. Also Grundgesetz, Geschichte und Geografie ist mir völlig klar. Mhm. Aber bei der Freiheit wird es für mich seltsam. Also, unsere Sicherheit ermöglicht diese Freiheit. Ja, verstehe ich noch. Mhm. Habe ich trotzdem schon das Fragezeichen, ist es nur Sicherheit, dass Freiheit ermöglicht? Fragezeichen. Und dann, unsere wirtschaftliche Stärke dient dieser Freiheit. Das musst du mir erklären.
Das ist eine gute Frage. Weil ich die Beziehung zu was? Ich verstehe es nicht.
Ja, wirtschaftliche Stärke bedeutet ja im Prinzip, wir sind wirtschaftlich stark, das heißt, wir stellen viele Waren her, prosperierende Wirtschaft, also steigende Wirtschaftszahlen, und das dient der Freiheit, weil man dadurch Freiheit
sich kaufen kann?
Ja, das wäre genau mein Fragezeichen gewesen. Also entsteht Freiheit wirklich durch wirtschaftliche Stärke?
Also es spielt wieder das Thema Wirtschaft in einen Bereich hinein, wo es mir als humanistisch denkenden Menschen Unbehagen bereitet. Weil Freiheit und Wirtschaft so zusammenzupacken, das krieg ich persönlich nicht hin. Das krieg ich logisch nicht so ganz auf die Kette. Aber ich bin halt auch nicht Friedrich Merz. Vielleicht bist du's.
Nee, überhaupt nicht. Ich kann mich nicht wirklich mit diesem Satz anfreunden. Ich spüre, was er will. Ich glaube und sage, dienen bedeutet ja nicht, dass es der einzige Faktor ist. Ich bezweifle aber, dass Sicherheit und wirtschaftliche Stärke die Haupttreiber, Argumente und Begründungen für Freiheit sind. Für mich die Hauptmotoren für Freiheit ist eine starke Gesellschaft mit einem solidarischen Verständnis von Gesellschaft, die sich natürlich auch vor Angriffen von außen schützt und natürlich auch versucht, etwas zu erwirtschaften oder Wohlstand zu schaffen. Aber das sind für mich nicht die großen Überschriften fürs Thema Freiheit.
Ja, aber du siehst mal wieder, was jetzt gerade passiert. Auch diese Rede, die ja sehr hoch gelobt worden ist, bietet wieder etlichen Interpretationsspielraum, könnte man es freundlich formulieren. Ich sage, es sind so Stellen, die nicht erklärt sind. Wo Merz wieder Merz ist und wo man fast schon eine Exegese machen muss, wo du wieder so ein Merz-Deutsch-Deutsch-Merz brauchst. Und ich sage, das ist unser Bundeskanzler und nicht das Orakel von Delphi. Also verdammt nochmal, dann sag doch mal deutlicher, was du meinst. Als dass man das wieder in alle Richtungen auslegen kann und interpretieren muss und so fast schon eine gewollte Schwammigkeit im Raum stehen bleibt.
Ich befürchte, dass dieser Bundeskanzler inklusive seiner Redenschreiber bei solchen Dingern eher auf den Klang von Worten als auf den inhaltlichen Zusammenhang achten. Also Sicherheit und Freiheit, wirtschaftliche Stärke und Freiheit, Sicherheit ermöglicht Freiheit, Wirtschaft dient Freiheit. Das klingt super gut. Wenn du dich 4 oder 5 Minuten damit beschäftigst, wird's, glaube ich, relativ schnell dünne.
Also wenn du das an der Whiteboard aufmalen sollst, was das alles bedeutet und wie es zusammenhängt, wird's dünne, würde ich behaupten.
Ja. Ja, da würde ich auf jeden Fall wasserfesten Edding nehmen. Ja. So, wir können festhalten, Merz glaubt nicht mehr an den Führungsanspruch der Amerikaner und das hat er auch nochmal ganz klar formuliert.
Wir haben gemeinsam die Schwelle in eine Zeit überschritten, die wieder einmal offen von Macht und vor allem Großmachtpolitik geprägt ist. Da steht zuallererst Russlands gewalttätiger Revisionismus. Ein brutaler Krieg gegen die Ukraine, gegen unsere politische Ordnung, mit täglichen, schwersten Kriegsverbrechen. Aber dies ist nur der grellste Ausdruck, den wir täglich sehen. Wir erleben andere Entwicklungen auf der Welt, die anders sind, als wir sie auch hier in diesem Saal in den letzten Jahren und Jahrzehnten oft besprochen haben. China erhebt einen globalen Gestaltungsanspruch. Die Grundlagen dafür hat China über viele Jahre mit strategischer Geduld gelegt. In absehbarer Zeit könnte Peking den Vereinigten Staaten militärisch auf Augenhöhe begegnen. Abhängigkeiten anderer nutzt China systematisch aus. Und die internationale Ordnung deutet China in seinem Sinne neu. Wenn es nach dem Fall der Berliner Mauer einen unipolaren Moment in der Geschichte gegeben hat, dann ist der lange vorbei. Der Führungsanspruch der Vereinigten Staaten jedenfalls ist angefochten, vielleicht schon verspielt.
Also ich bin in der Analyse komplett bei Merz an der Stelle wieder.
Gut, ist jetzt auch keine Atomphysik von der Betrachtung der Welt.
Ja, aber finde ich, ist auf der Münchner Sicherheitskonferenz dann schon mal erschreckend ehrlich formuliert.
Ja.
Ne? Aber zum Glück.
Aber mal ehrlich, es ist ja auch nichts mehr anderes übrig geblieben. Also nach
als
all
die Realität.
Als die Realität. Also jetzt ist ja so viel auch da. Und ja, komm, Herr Trump, ach bitte, es wird doch alles wieder gut. Wir bringen ihm irgendwie was mit, irgendwie wieder was Vergoldetes und ein Geschenk und hier und da. Sagen wir, ja komm, der sagt das so, aber das meint er nicht so. So langsam bleibt ja nichts mehr anderes, als zu sagen, was Fakt ist.
Ich finde, das ist ein wunderschöner Leitsatz von dir fürs Jahr 2026. Ja. Es bleibt uns nichts anderes als die Realität. Ne? Ja. Aber zum Glück gibt's Julian Reichelt von der Dreckschleudermaschine News, weil der Reichelt war nämlich auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, aber hat sich offenbar zwischendurch eine ganze Packung Red Bull durch die Nase gezogen, denn der empfindet jetzt das alles komplett anders.
Niemand auf der Welt sieht die USA und auch die Situation mit der Trump-Regierung, so wie Friedrich Merz. Wir leben hier in Deutschland ja in gewisser Weise in der Wahrnehmung, dass es da diese isolierten Vereinigten Staaten von Amerika gibt mit einem unberechenbaren Präsidenten und die ganze Welt schüttelt nur den Kopf. Die ganze Welt sieht, dass Amerika seinen Führungsanspruch verliert. Das Gegenteil ist der Fall. Die Begeisterung für die Trump-Regierung in allen westlichen Staaten, abgesehen von einigen Europäern, die sich von Friedrich Merz mit in diesen Wahn hineinreißen lassen, die Begeisterung für die Trump-Regierung und wie sie Ergebnisse liefert, besonders beim Thema Energie, besonders beim Thema Wirtschaft, besonders beim Thema Migration, aber auch für die Innovation, die in den USA herrscht, für die Innovation durch billige Energie, durch den Tech-Sektor, diese Begeisterung. Ich habe sie, ich muss es so sagen, in München, und ich bin seit vielen Jahren dort immer wieder, noch nie so groß erlebt.
Siehste, und das kommt halt bei raus, wenn man sich embryonales Gewürzpulver auf die Gurke schüttet.
Manöverkritik. Wir haben Feedback bekommen, lieber Philipp. Und ich mache jetzt was ganz Geschicktes. Achtung, mal gucken, ob du es merkst. Ich transportiere damit, mit dem, was jetzt kommt, dass wir jetzt auch einen YouTube-Kanal haben. Dass also unser Podcast auch über YouTube abrufbar ist und wir auch ab und an kleine Videoschnipselchen auf YouTube veröffentlichen. Und dort haben wir Feedback bekommen zu unserer Söder-Hymne. Aus der Live-Folge aus Oberhausen war es, ne? Da haben wir eine Hymne für Söder gemacht. Und da hat uns ein User mit dem Usernamen @franzdörflinger geschrieben: Fällt euch nichts Besseres ein?
Nein.
Aber so mancher User hat auch inhaltlich begründet, warum er uns da widerspricht. Roger Kallmeier 234 hat geschrieben: Söder hat doch in diesem Fall absolut recht. Also, YouTube-Kommentare, immer wieder schön. Schaut euch das mal an, abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns auch da über euren Zuspruch. Und jetzt noch eine subtile Anmerkung. Man kann uns auch eine E-Mail schreiben an hallo@grundlosgutelaune.de. Und das hat getan Sebastian. Er hat uns als Feedback zur Ariel-Folge, also zu Ariel Ultras, hat er geschrieben: Schade, dass ihr zu wenig auf die Milliarden geleistete Überstunden der arbeitenden Bevölkerung eingegangen seid. Die Hälfte, in Ausrufezeichen, davon sogar unbezahlt geleistet. Das kommt schließlich noch on top, was der sauerländische Sauertopf Merz immer wieder gerne selbst hinten runterfallen lässt. Da hat er recht, lieber Sebastian, du hast recht, das haben wir vielleicht in der Folge nicht genug beleuchtet oder hervorgehoben, haben wir aber zu unserer Ehrenrettung in einigen Folgen davor auch schon getan, dass wir darauf hingewiesen haben, wenn diese Diskussion aufkam, das ist ja nicht das erste Mal, dass zu wenig geschafft wird, dass durchaus viele Überstunden hierzulande geleistet werden. Also insofern, Punkt, absolut richtig, und das darf bei so einer Diskussion nicht hinten runterfallen, das muss man hervorheben.
Und apropos unbezahlte Überstunden, weil wir immer wieder Fragen bekommen, ob man uns unterstützen kann. Ja, das kann man. Und zwar könnt ihr ein Abo abschließen. Das geht los ab 6 € im Monat. Und darüber würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast unterstützt, damit er weiterhin funktionieren kann und finanziert werden kann. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und das Ganze könnt ihr tun unter entweder www.grundlosgutelaune.de. Da gibt's so einen eigenen Reiter auf unserer Homepage, der heißt Abo. Da draufklicken, dann werdet ihr weitergeleitet. Oder aber für die ganz internetaffin geht ihr einfach direkt auf steady.de/GGL. Steady.de/GGL. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns mit einem monatlichen Abo unterstützen würdet.
Zitat. Viele Reden wurden gehalten auf der Münchner Sicherheitskonferenz. März haben wir eben gehört. Und Marco Rubio war auch da. Der Außenminister der Vereinigten Staaten hat dort eine Rede gehalten. Und wir haben uns diesmal entschieden, Philipp präsentiert die Rede von Friedrich Merz, ich die von Rubio, weil sie, ich sag mal, in einem interessanten Verhältnis zueinander stehen. Aber lass mich mal anfangen mit der Tatsache, dass beobachtet wurde oder zu beobachten war, dass Herr Wadefuhl, unser Außenminister, Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, und Markus Söder, der Kaiser von Bayern, nach der Rede von Rubio im Prinzip Standing Ovations angeführt haben.
Ja.
Man muss es so formulieren, die beiden haben, wenn ich das richtig gesehen habe, ziemlich weit vorne gesessen.
Ja.
Und sind
die mit haben den Saal dazu motiviert aufzustehen. Sie sind als Erste aufgestanden, also wie elektrisiert von ihren Stühlen gehopst und haben im Stehen geklatscht.
Ja, also der Gruppenzwang setzte von da aus ein. Gruppenzwang kennt ja jeder, wenn er durch seine Straße läuft und sieht gelbe Säcke draußen. Was macht man?
Das ist natürlich,
hängt sie selber raus. Ja, auch wenn man gar nicht weiß, ob es geholt
wird. Und ist natürlich klar, in so einem Saal, wenn vorher Verteidigungsminister, Ministerpräsident aufsteht, dann steht der Rest natürlich auch auf.
Ja klar. Jetzt hinterfragen wir mal, für was haben die drei sich denn so begeistert in die Luft geschwungen?
Ja, sie haben sich ja hinter so ein bisschen rausgeredet.
Ja, lass uns das danach besprechen. Lass uns das einfach mal so stehen. Also in der Situation sind die drei begeistert aufgesprungen und die haben ja vorher das gehört, was wir jetzt hören.
Richtig.
Der Herr Rubio hat Beispielsweise ziemlich zu Beginn seiner Rede das hier gesagt. Um einen Klimakult zu besänftigen, haben wir uns selbst Energiepolitiken auferlegt, die unser Volk verarmen lassen. Während unsere Wettbewerber Öl, Kohle, Erdgas und alles andere nutzen, nicht nur um ihre eigenen Volkswirtschaften anzutreiben, sondern auch, um es als Druckmittel gegen uns einzusetzen. So, da weiß man gar nicht genau, wo man anfangen soll. Ich bleib schon beim Wort Klimakult hängen. Ja, mein, wir haben alle mitbekommen, Trump hat ja gesagt, alles Quatsch, ja, mit diesem Klima. Wir hauen jetzt wieder raus, was die Erde so hergibt. Jetzt wird die beautiful clean coal, wird jetzt wieder verheizt. Also da ist eine etwas andere Einstellung zum Thema Klima als in Europa, dominant in den USA. Und das transportiert Rubio hier. Also er sagt, es gibt einen Klimakult und der schadet uns. Damit schaden wir uns selber.
Ja.
Das lässt er einfach mal so im Raum stehen.
Ja, und das ist doch für Markus Söder ein Grund, danach aufzuspringen und im Stehen zu klatschen.
Ja, das gefällt dem Söder.
Der ja. Typ, der vor ein paar Jahren noch Bäume umarmt hat. Ja, aber ehrlicherweise.
Aber, Philipp, jetzt sag doch unser Kanzler, das hast du doch in deiner Strecke drin gehabt. Wir bekennen uns zu Klimazielen und so. Wenngleich in der Union ja immer mal wieder Bestrebungen da sind, dann doch vielleicht so ein bisschen in Richtung Trump zu gehen.
Wollte ich gerade sagen. Also da unterschätzen wir jetzt mal Katharina Reich im Moment nicht, die ja auch vieles rückabwickelt. Wir reden vielleicht in dieser Folge nicht, aber wir reden sicherlich auch nochmal über dieses Redispatch. Also diese Geschichte, wenn die Windräder abgeschaltet werden, gab es bisher Entschädigungen, das soll es in Zukunft nicht mehr geben. Also kurz gesagt, Katharina Reiche drängt ja auch wieder Richtung fossile Energien. Insofern ist das ein klarer Widerspruch zu dem, was Friedrich Merz gesagt hat. Also man kann im Prinzip sagen, Marco Rubio und Katharina Reiche machen etwas anderes, als Friedrich Merz uns verspricht.
Und Wadeful Pistorius und Söder springen noch auf dazu.
Also, die drei klatschen
genetisch. Das ist doch wirklich... Da explodiert es immer und fast. Ja. Dann sagt Rubio noch das hier. Und im Streben nach einer Welt ohne Grenzen haben wir unsere Türen für eine beispiellose Welle von Massenmigration geöffnet, die den Zusammenhalt unserer Gesellschaften, die Kontinuität unserer Kultur und die Zukunft unserer Völker bedroht.
Zukunft unserer Völker bedroht und Kontinuität unserer Kultur.
Ja, also das ist ja AfD pur. Was Rubio da loslässt oder umgekehrt, das, was die AfD so loslässt, ist Rubio pur. Wie auch immer, man weiß ja gar nicht.
Und deswegen ist der SPDler Boris Pistorius danach auch aufgesprungen und hat applaudiert.
Ja. Und da fängt bei Rubio was an, dass er so ein Bild aufbaut, wir gegen die. Also das ist ja auch gern genommen, immer Feindbilder aufbauen. Da bleibt das Feindbild ja im Obskuren, im Ungefähren, diese Massenmigration, die uns bedroht, ja, uns, den Westen, die wir ja zusammengehören. Und das zieht sich so ein bisschen durch die Rede durch. Es geht natürlich auch um Regeln, die man sich gesetzt hat, um internationales Recht. Und da leitet Rubio hin zu einem Zitat, das ich gleich einspiele. Da redet er über die Vereinten Nationen. Denen gesteht er ein gewisses Potenzial zu, aber er sagt, bei wichtigen Fragen hat die UN keine Antworten. Ja, Krieg in Gaza, da musste erst die USA kommen. Ja, Krieg in der Ukraine, da braucht es erstmal die USA, hat es die USA gebraucht, dass man da an einen Tisch kommt. Ja, dann die Machtdemonstration im Iran, da hat es erstmal, genauso wie in Venezuela, die USA gebraucht mit militärischer Stärke. Ja, und da muss man jetzt genau zuhören. In einer perfekten Welt würden all diese Probleme und viele weitere durch Diplomaten und scharf formulierte Resolutionen gelöst werden. Doch wir leben nicht in einer perfekten Welt und wir können nicht länger zulassen, dass jene, die unsere Bürger offen und unverhohlen bedrohen und die globale Stabilität gefährden, sich hinter abstrakten Berufungen auf internationales Recht verschanzen, das sie selbst regelmäßig missachten. Diesen Weg haben Präsident Trump und die Vereinigten Staaten eingeschlagen. Es ist der Weg, den wir Sie hier in Europa bitten, gemeinsam mit uns zu gehen. Also was der Rubio sagt ist, in der perfekten Welt könnte man all das mit Diplomatie und der Einhaltung internationaler Regeln lösen. Kriegen wir aber nicht hin. Und nebenbei, es kommt ja wohl auch gar nicht in Frage, dass man sich hinter abstrakten Berufungen auf internationales Recht verschanzt.
Ja, eben. Ja.
Und die USA haben dann einen anderen Weg eingeschlagen, offensichtlich. Ja, haben wir ja auch schon öfter hier im Podcast drüber gesprochen, dass viele Dinge, die da passiert sind, eben nicht vereinbar sind mit internationalem Recht. Und er bittet Europa, diesen Weg gemeinsam mit den USA zu gehen. Also eigentlich fordert der Rubio uns auf.
Scheißt auf internationales Recht.
Genau. Was jetzt wieder so ein bisschen Anknüpfung zu Merz ist. und seinem, wie war's, Überschwang von...
Normativer Überschuss.
Ja, so, das ist ja, das greift ja so ein bisschen ineinander.
Ja, das würde ich aber schon noch unterscheiden. Bei Merz bleibt ja schon noch quasi auf einer polittheoretischen, philosophischen Diskussion. Er sagt, wir haben hohe moralische Ansprüche an allen anderen und kriegen es selber auch mal nicht auf die Straße. Und er sagt ja im Prinzip, lasst uns doch einfach auf internationales Recht scheißen. Also, würde da schon noch einen Unterschied sehen, aber ja.
Klar, aber es ist eine Anknüpfung, ist da so ein bisschen vorhanden.
Man könnte sagen, dass auch Merz einfordert, seine hohen moralischen Ansprüche mal an die Seite zu packen. Ich glaube aber, dass er sich schon noch an internationales Recht halten will.
Das glaube ich auch. Das glaube ich
ja,
auch.
Aber ja, es ist ein, sagen wir mal, es ist ein ähnlicher Vibe im Sinne von, die Ziele, die wir alle hatten, die so ein bisschen abstrakt sind, sind eigentlich viel zu hoch. Und jetzt lasst uns mal einen anderen Weg gemeinsam gehen.
Ja, und diesen
und
Vibe
das endet, sieht man ja dann in Amerika.
Ja, und diesen Vibe hast du ja nicht nur bei internationalem Recht, sondern auch bei Klimafragen. Das spürst du ja auch schon, dass es hier immer mal wieder heißt, was wir uns da auferlegt haben. Ja, das ist ja nicht zu erreichen, also lass uns mal die Ziele runtersetzen.
Übrigens, weil wir gerade davon sprechen, ist mir nochmal eingefallen, ich habe das vorhin so ein bisschen vergessen, als wir auch über so eine einheitliche europäische Armee und unter Umständen einheitlich europäischen Atomschirm gesprochen haben, ist natürlich auch nochmal, weil wir jetzt bei Rubio sind, ein ganz spannender Aspekt, wie will man da eigentlich Leute wie Orban mit einfließen lassen und einschließen? Ja. Also die ja nochmal konkret in der EU genau das verkörpern, was die Amerikaner im Moment auf internationalem Markt verkörpern. Also ja, da steht uns noch die ein oder andere Karnevalssitzung bevor.
Ja, und Marco Rubio, warum ist die Rede erstmal positiver aufgefasst worden von Menschen, die dort im Saal in der ersten Reihe saßen?
Weil sie kein Englisch können.
Weil er einen freundlicheren Ton angeschlagen hat, als das jetzt J.D. Vance getan hat vor einem Jahr. Aber eigentlich ist die Rede ja sogar perfider, weil Rubio ja den Europäern Honig ums Maul geschmiert hat, immer wieder gesagt hat, hier, wir gehören doch zusammen. Und er sagt an einer Stelle, glaube ich, sogar sinngemäß, die USA ist ein Kind von Europa. Ja, weil dann natürlich viele aus Europa in die USA gegangen sind und dort die Kultur hingebracht haben und so weiter
viele
und so fort.
Alle.
Ja,
alle. Aus Europa nach Amerika.
Und dann geht's so langsam auf so eine Schiene, wo er sagt, wir sind die Größten. Eigentlich sind wir sind die Besten. Wir haben alles erfunden hier. Wissenschaft, Universitäten, die Freiheit an sich, die Idee der Freiheit ist hier. Alles ist hier entstanden. Wir sind so great, ja, wir müssen uns so wieder drauf besinnen, wie great wir mal waren. Und dann kommt eine Stelle, wo ich diese Standing Ovations am allermeisten in Frage stelle. Da redet Rubio über die Zeit nach 1945. Fünf Jahrhunderte lang, vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, hatte sich der Westen ausgedehnt. Seine Missionare, seine Pilger, seine Soldaten, seine Entdecker strömten von seinen Küsten aus, überquerten Ozeane, besiedelten neue Kontinente und errichteten gewaltige Imperien, die sich über den gesamten Globus erstreckten. Doch 1945 schrumpfte er, zum ersten Mal seit der Zeit von Kolumbus. Europa lag in Trümmern. Die eine Hälfte lebte hinter einem eisernen Vorhang und die andere schien kurz davor zu stehen, ihr zu folgen. Die großen westlichen Imperien befanden sich im Endstadium ihres Niedergangs, beschleunigt durch gottlose kommunistische Revolutionen und durch antikoloniale Aufstände, die die Welt verändern und in den kommenden Jahren weite Teile der Landkarte mit Hammer und Sichel überziehen sollten. Also er spart aus, dass davor 1945 was war.
Was war?
Das kommt nicht vor in dieser Rede. Also das erwähnt er überhaupt nicht. Er sagt einfach nur gottlose kommunistische Revolutionen und antikoloniale Aufstände. Das ist das, was da Europa in die Schieflage gebracht hat.
Ja.
Das, was da vor 45 war.
Na, hätte man die mal machen lassen, wäre alles gut geworden.
Und warum sagt er das? Das ist ja ganz spannende Geschichtsinterpretation, die sich ja deckt mit dem, wie in den USA gerade Geschichte interpretiert
wird. Aber ist das noch Geschichtsinterpretation oder ist das schon Geschichtsverzerrung?
Das ist Geschichtsklitterung, würde ich ganz krass sogar behaupten. Und jetzt kommt aber der Grund, warum Rubio das sagt.
Wir wollen Verbündete, die sich selbst verteidigen können, damit kein Gegner jemals versucht ist, unsere gemeinsame Stärke auf die Probe zu stellen. Deshalb wollen wir nicht, dass unsere Verbündeten durch Schuldgefühle und Scham gefesselt sind. Wir wollen Verbündete, die stolz auf ihre Kultur und ihr Erbe sind, die verstehen, dass wir Erben derselben großen und edlen Zivilisation sind und die gemeinsam mit uns bereit und fähig sind, sie zu verteidigen.
Und da haben wir ihn doch fast wörtlich. Die höckische Idee vom sogenannten Schuldkult, die kommt hier sehr deutlich zum Vorschein. Wir brauchen keine Verbündeten, die durch Schuldgefühle und Scham gefesselt sind. Ja.
Es kommt halt davon, wenn man aus Versehen unwissentlich Menschenfleisch isst. Ja, aber es ist brutal, ne? Es ist wirklich brutal, was er da gesagt hat. Und ich finde es super, dass du es auch nochmal so in so eine klare Übersetzung hier für uns gebracht hast, weil ich glaube, dass es nämlich nicht nur bei den drei Suppenkaspern in der ersten Reihe inhaltlich vorbeigezogen ist, sondern bei einem Großteil der Bevölkerung in Deutschland. Insofern erweist du der Demokratie gerade einen großen Dienst. Und das hast du ja jetzt schon mehrfach dadurch gemacht, dass du also im Prinzip als Tobias Mann angefangen hat, Amerikaner ins Deutsche zu übersetzen, ja, wurde die Welt zu einem besseren Ort.
Bitte, bitte, zu viel der Ehre, zu viel der Ehre. Es ist letztlich reine Hilflosigkeit eines Demokraten, warum ich das hier so darstelle. Weil jetzt kommen wir zum eigentlichen Clou dieser Rede. Und zwar hat er jetzt ja gesagt, wie er sich die Welt vorstellt. Ja, wir sind die Besten und Amerika, wir machen da jetzt was. Ja, wir müssen uns besinnen, wie toll wir mal waren. Dass wir eine große und edle Zivilisation sind mit einem großartigen Erbe und das will Amerika wiederherstellen, erneuern, revolutionieren, damit alles wieder so toll wird, wie es früher mal war. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz, der wahrscheinlich wirklich unverstanden durch die Ohren unserer drei in der ersten Reihe Sitzer gegangen ist. Hier, Achtung. Und obwohl wir, falls nötig, bereit sind, dies auch alleine zu tun, ist es doch unsere Präferenz und unsere Hoffnung, es gemeinsam mit euch zu tun. Mit euch, unseren Freunden hier in Europa. Und tut mir leid, das ist, obwohl er am Ende sagt, unsere Freunde in Europa, ist das eine Drohung. Das ist definitiv eine Drohung.
Wir machen es mit oder ohne.
Bereit, genau. My way or the highway.
Ja.
Wie man so schön sagt. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Man kann klatschen. Man kann wirklich sagen, okay, das ist jetzt der Außenminister der USA, da gebietet es die Höflichkeit, dass man Applaus spendet am Ende einer Rede. Aber man muss doch nicht zusätzlich noch aufstehen. Ja, also
da gibt's jetzt mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Das eine ist, sagen wir mal, dass sie durch bestimmte Buzzwords wie unsere Freunde blablablub so ein bisschen geblendet waren und deswegen alle geklatscht haben. Weil sie die, also man kann sagen, weil sie nie wirklich die Rede verstanden haben. So. Dann kann es sein, dass jeder der drei unterschiedliche Beweggründe hatte, aufzustehen und zu klatschen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Markus Söder ist aufgestanden und hat geklatscht, weil er es grundsätzlich diese Richtung total geil findet. So. Boris Pistorius von der SPD hat keine Standing Ovation gemacht, sondern hat im Prinzip beim Rausgehen noch geklatscht. So.
Und Wadefuhl hat seinem Rücken.
Wadefuhl, dem ist das Bein eingeschlafen oder hat's am Rücken. So, im Prinzip stehen sie für diese drei Affen. Nichts sehen, nichts hören,
ja,
nichts sagen.
Aber ja. Es kam ja, und jetzt können wir drauf kommen. Sie haben sich ja dann dafür rechtfertigen müssen, wie ich finde, total zu Recht. Und haben, dann hieß es dann, es wäre Höflichkeit gewesen, mehr nicht.
Ja.
Wir haben da ja nicht gejubelt, hat Wadefuhl gesagt. Und dann hieß, und dann weiß das immer das Tolle, dann weil, versucht er sich zu.
Wenn er sowas schon gesagt, ne?
Ja.
Dann muss man davon ausgehen, dass es in ihren Überlegungen vorgekommen ist.
Ja. Und das Schöne ist, okay, wenn man jetzt zugibt, da hat man, ja, wir haben ja nicht gejubelt und man rechtfertigt sich da. Und dann sagt er aber noch, Rubios Mahnungen, dass man sich um Wettbewerbsfähigkeit bemühen und gegen illegale Migration kämpfen müsse, seien zudem auch deutsche Regierungspolitik. Also da gibt es viele Bereiche, die er ehrlicherweise richtig angesprochen hat. Also das ist wieder so ein inhaltliches Zugehen auf diese Rede von Rubio, wo ich mir wieder denke, naja, also hast du da doch nicht ganz unmotiviert gestanden, du Vogel. Ja, darf ich das sagen? Du Vogel, ja, ja komm, ja. Du Vogel, kann man sagen. Und was für ein Fazit kann man nämlich aus dieser Rede von Rubio ziehen? Also der Westen ist die einzige Zivilisation, die was taugt. Die wird aber kaputt gemacht von Klimakult und Massenmigration. Internationales Recht ist nur was für Träumer. Wenn ihr unseren Weg nicht mitgeht, gehen wir halt alleine. Böse waren und sind immer nur die anderen. Die Zukunft wird wieder so super wie früher, denn früher war alles toll. Und alles, was früher nicht toll war, schwamm drüber. Und ganz wichtig, Schluss mit dem Schuldkult.
Ja.
Und ich möchte diesem Fazit von Rubios Rede ein Zitat entgegensetzen vom spanisch-amerikanischen Philosophen George Santayana. Der hat gesagt, wer sich seiner Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.
So, ihr Lieben, das war's für diese Woche mit Grundlos Gute Laune. Wenn ihr uns beiden Kasperköppe mal live auf einer Bühne sehen wollt und bei einer Podcast-Aufzeichnung live dabei sein wollt, dann könnt ihr das. Und zwar am 5.3. sind wir in Bonn im Pantheon und die Tickets gibt's überall da, wo man noch Tickets kriegen kann. Und ab nächster Woche starten wir hier auf unserem Kanal noch ein ganz besonderes neues Projekt. Und zwar werden wir regelmäßig worüber sprechen, lieber Tobi?
Über das Grundgesetz.
Denn wir haben uns vorgenommen, zu zweit das komplette Grundgesetz gemeinsam mit euch nicht nur zu lesen, sondern auch zu besprechen. Und dafür nehmen wir Sonderfolgen auf, die in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder erscheinen werden. Und nächste Woche ist es soweit, da kommt die allererste Folge von Grundlos Gute Laune, das Spezial Grundgesetz.
Da haben wir sogar ein Hashtag für. GGL, GGS. Ja?
GGS?
Grundlos Gute Laune, Grundgesetz, Special, GGL, GGS.
Ah, ja.
Das ist so ähnlich wie Deutschland sucht die Superstar, DSDS.
Haben wir sonst noch irgendeine Internetadresse, die wir zur allgemeinen Verwirrung reinschmeißen können? Ich sag nochmal, unterstützend auf steady.de/GGL
ja,
mit einem Abo, damit der Tobi irgendwann keine Hashtags mehr braucht zur Ernährung, wo er sich abends da sein embryonales Babypulver drüber schüttet. Hashtags, ja.
Meine Hashtags sind aus Menschenfleisch.
Richtig. Und wir haben zum Schluss noch was, denn an diesem Wochenende ist CDU-Parteitag und es gab eine große Überraschung, Tobi.
Ja, Angela Merkel kommt.
Richtig, Angela Merkel kommt zum CDU-Parteitag und der Kollege Hans-Ulrich Jörges, der immer wenn ich den sehe, muss ich an diesen alten Witz denken, guck mal, mein Frosch kann sprechen.
Jörg.
Hans-Ulrich Jörges.
Der früher Kolumnist beim Stern, heute ja. Ist er auch, glaube ich, in der Welt aufgegangen.
Ja, im wahrsten Sinne in der Welt aufgegangen, genau. Der hat eine ganz, ganz eigene Interpretation, warum Angela Merkel zum CDU-Parteitag kommt. Und mit diesen Gedanken lassen wir euch jetzt alleine.
Und ich glaube, dass Angela Merkel, ich bin davon überzeugt, dass Angela Merkel diesmal gekommen ist, um von seiner Nervosität zu naschen.
Das war die 50. Folge Grundlos Gute Laune mit Tobias Mann und Philipp Simon. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Standing Ovations für alle Nervositätsnascher. Morgen ist Reste essen. Es ist noch Mensch von gestern da.